Ja, wir haben ja die letzten Wochen uns einiges aus den ersten 11 Kapiteln in dem ersten Buch Mose angeschaut und ich würde heute gerne den Abschluss zu diesen 11 Kapiteln machen. Wir starten dann das nächste Mal, nachdem der Helmut da gewesen ist, starten wir dann eine Predigtreihe durch den Hebräerbrief. Genau, wird auch sehr spannend. Aber zum Abschluss heute noch einmal 1. Mose. Und da heute das Kapitel 11, wir schauen uns den zweiten Teil an, sind viele Verse, wir werden nicht alles im Detail betrachten können und wir werden auch nicht ganz bei 1. Mose 11, Vers 31 oder 32 stoppen, sondern wir werden noch die ersten drei Verse aus dem Kapitel 12 mitlesen. Werden wir gleich sehen, das braucht es, damit wir dann die Geschehnisse in 1. Mose 11 in einen guten Kontext stellen können. 1. Mose 11, ab Vers 10, dies sind die Geschlechter Sems. Sems war 100 Jahre alt und zeugte Arpaxad 2 Jahre nach der Flut. Und Sem lebte, nachdem er Arpaxad gezeugt hatte, 500 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und Arpaxad lebte 35 Jahre und zeugte Schelach. Und Arpaxad lebte, nachdem er Schelach gezeugt hatte, 403 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und Schelach lebte 30 Jahre und zeugte Heber. Und Schelach lebte, nachdem er Heber gezeugt hatte, 403 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und Heber lebte 34 Jahre und zeugte Peleg. Und Heber lebte, nachdem er Peleg gezeugt hatte, 430 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und Peleg lebte 30 Jahre und zeugte Regu. Und Peleg lebte, nachdem er Regu gezeugt hatte, 209 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und Regu lebte 32 Jahre und zeugte Serug. Und Regu lebte, nachdem er Serug gezeugt hatte, 207 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und Serug lebte 30 Jahre und zeugte Nahor. Und Serug lebte, nachdem er Nahor gezeugt hatte, 200 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und Nahor lebte 29 Jahre und zeugte Tara. Und Nahor lebte, nachdem er Tara gezeugt hatte, 119 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und Tara lebte 70 Jahre und zeugte Abram, Nahor und Haran. Und dies sind die Geschlechter Taras. Tara zeugte Abram, Nahor und Haran. Und Haran zeugte Lot. Und Haran starb vor dem Angesicht seines Vaters Tara im Land seiner Geburt in Ur in Chaldäa. Und Abram und Nahor nahmen sich Frauen. Der Name der Frau Abrams war Sarai. Und der Name der Frau Nahors Milka, die Tochter Harans, des Vaters der Milka und des Vaters der Jiska. Und Sarai war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und Tara nahm seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn Harans, seines Sohnes Sohn, und Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram, und sie zogen miteinander aus Ur in Chaldäa, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen bis Haran und wohnten dort, und die Tage Taras waren 205 Jahre, und Tara starb in Haran. Und der Herr hatte zu Abram gesprochen, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen und will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will die segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Bis dahin. Ein sehr interessanter Text. Durchaus natürlich die Gefahr, ne, dass man so über die ersten Verse, was macht man meistens mit so einem Geschlechtsregister oder so einem Stammbaum? Da liest man einfach mal so drüber. Ne? Aber es ist ja spannend, der Apostel Paulus sagt uns, wozu auch die Stammbäume und Geschlechtsregister in der Bibel gegeben sind. Was sagt er? Wozu sind die da? Uns zu belehren. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, sagt er, und alle Schrift mit Ausnahme der Geschlechtsregister und Stammbäume ist von Gott eingegeben, ne, und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und so weiter. Ne? Nein, das sagt er nicht mit Ausnahme der Geschlechtsregister und Stammbäume. Und tatsächlich ist es so, wenn man sich damit beschäftigt, man wird mal mehr, mal weniger, aber man wird immer wieder Dinge erkennen können, wo man auch Gewinn mitnimmt für sein geistliches Leben. Das hat einen Grund. So wäre es auch mit diesem Stammbaum. Und wir wollen da jetzt nur ganz schnell mal raufblicken auf diese Abfolge. Na, da steht, dies sind die Geschlechter Sems. Die Geschlechter Sems, na, da steht im Hebräischen Toledot, na, für Geschlechter. Und das ganz Interessante sind, wenn wir das jetzt durchgehen, 10 Geschlechter. 10 Geschlechter von Sem, 10 Generationen von Sem bis Abraham. Warum sind das genau 10? Das hat einen Grund. Wenn wir mal die 10 in der Bibel studieren, dann gibt es 2 große Themenkreise, die wir mit der 10 verbunden wiederfinden, nämlich welche? Was fällt uns da sofort ein? Also uns fallen die 10 Gebote ein beispielsweise. Oder wir sehen das Gleichnis mit den 10 Jungfrauen und da merken wir, das ist der eine Gedankengang, der oft mit der 10 verbunden ist. Ne? Oder wir sehen 10-mal den Aufruf,
in der Bibel, seid heilig. Und damit wird der Mensch wohin gestellt? Mit diesem zehnmaligen Aufruf, seid heilig. Mit den 10 Geboten. Was passiert mit dem Menschen? Was habe ich also? Ich habe eine Verantwortung. Und das ist ein Gedanke, der mit der 10 immer wieder verbunden ist, ist der Gedanke der Verantwortung. Wie viele Finger hat im Allgemeinen der Mensch?
10.
Wie viel 10? Zieh jetzt meine Schuhe nicht aus. Ne? Das könnt ihr mir glauben. Ist bei mir nicht anders wie beim Rest hier drinnen. Ne? Es gibt in der Bibel tatsächlich auch mal eine Ausnahme. Wir denken an einen der Philister, ne? Einen der Riesen, der hatte dann eine Mutation. Der hatte tatsächlich 6 Finger an jeder Hand und 6 Zehen. Und das ist auch logisch, ne? Weil die 6 ja auch wieder einen Ausdruck, Gedanken beinhaltet, etwas ausdrückt. Aber die 10 ist Verantwortung. Ich habe mit meinen 10 Fingern, da tue ich etwas. Ich habe eine Verantwortung vor Gott mit dem, was ich tue. Mit meinen 10 Zehen tue ich etwas, ich laufe, ich bewege mich mit meinen Füßen. Ich habe eine Verantwortung vor Gott für den Weg, den ich nehme. Und ich kann mich nicht rausreden und sagen, ja, aber der andere ist schuld. Ich trage vor Gott Verantwortung. Verantwortung für das, was ich mit meinen 10 Fingern tue. Verantwortung für das, wohin ich mit meinen 10 Zehen laufe. Was sind meine Wege? Was sind meine Taten? Na? 10, also immer wieder in Verbindung mit Verantwortung, aber 10 kommt nicht nur in Verbindung mit Verantwortung vor, sondern 10 hat noch einen zweiten Gedanken, oder? Wenn zum Beispiel wir hineinschauen, dann heißt es in den Psalmen an 2 verschiedenen Stellen beispielsweise, ich will dich mit 10 Saiten loben. Na, auf einem 10-seitigen Instrument. Sind unsere Gitarren heute ein bisschen schwach ausgerüstet, die haben nur 6. 10 Saiten. Was drückt er damit aus, der Psalmist? Was soll sein Lob sein? Vollkommen. Da fehlt nichts mehr, das ist eine runde Sache. Und das ist der zweite Gedanke, den wir bei der 10 in der Bibel sehen, das ist eine Zielzahl, das ist ein Abschluss, oder? Wenn beispielsweise im ersten Buch Mose, in der Genesis, oder die Anfänge, da bekommen wir 10 Generationen folgen, 10-mal eine Toledot, 10 Geschichten, Geschlechtsgeschichten sozusagen, vor Augen gestellt. Und das sind die 10 Geschichten, 10 Toledots im ersten Buch Mose, mit denen Gott die Welt beginnt. Das ist eine volle Sache. Da fehlt nichts mehr. Oder wir denken an die Schöpfung, oder? Wie schafft Gott in der Schöpfung in 1. Mose 1? Wie schafft Gott? Er spricht. Und jetzt ist ganz interessant, da steht in unseren Bibeln, und Gott sprach. Und dieser Ausdruck, und Gott sprach, hat im Hebräischen genau 10 Buchstaben und kommt genau 10-mal in der Schöpfungsgeschichte vor. Und was war nach dem 10. Mal, dass Gott gesprochen hat? Es war sehr gut, es war alles abgeschlossen, oder? Das heißt, 10 habe ich auf der einen Seite eine Verantwortung, 10 kann aber auf der anderen Seite auch eine Zielzahl, eine Fülle ausdrücken, eine Vollendung, da fehlt nichts mehr, das ist eine runde Sache. Und genauso ist es auch mit diesen 10 Geschlechtern. Wir haben 10 Geschlechter von Adam bis auf Noah, waren auch schon 10. Und jetzt haben wir wieder 10 Geschlechter nach der Sintflut von Sem bis auf Abraham. Und auch hier wieder sehen wir, das ist eine vollkommene Sache, eine runde Sache, da fehlt nichts. Und was ist denn der Gedanke hinter diesem Geschlechtsregister von Sem bis Abraham? Warum wird uns das überhaupt vor Augen gestellt hier in der Bibel? Das ist die Linie, aus der später der Herr Jesus kommt. Das ist die Linie hin zum Erretter, zum Heil. Und jetzt geht es einen ersten Schritt. Was ist der große Unterschied zwischen dem, was bisher war und dem, wo wir heute enden? Was ist der Unterschied zwischen dem, was bisher war und dem, was Gott jetzt mit Abraham beginnt? Was ist der große Unterschied? Jawohl, vorher waren es einzelne Personen, oder? Mit denen Gott, was gibt, Noah, da hieß es, und er wandelte mit Gott. Dasselbe heißt es über Henoch. Übrigens gibt es diesen Ausdruck im Alten Testament, danach nie wieder. Ja? Noah wandelte mit Gott. Henoch wandelte mit Gott. Aber was ist jetzt der große Unterschied bei Abraham? Was macht Gott jetzt? Jetzt macht er nicht nur Beziehung mit einer einzelnen Person. Natürlich geht es nachher auch wieder um einzelne Personen, aber was macht er jetzt? Jawohl, er beruft sich ein ganzes Geschlecht und aus diesem Geschlecht wird dann der Herr Jesus kommen, der Retter. Und das ist ganz interessant, mit wem beginnt jetzt diese zweite Zehnerfolge? Wie heißt dieser gute Kollege? Sem. Ja, was heißt denn Sem? Hat nichts mit Samuel zu tun, auch wenn wir Samuel mit Semi abkürzen würden. Ne? Aber darum geht es an der Stelle gar nicht. Ne? Sem, das ist ein anderer Name. Was heißt Sem? Sem heißt Name. Das ist das hebräische Wort für Name. Und jetzt wird es ganz spannend. Wer kommt denn aus dieser Linie Sems? Der Name. Ist kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den sie sollen gerettet werden, als allein der Name Jesus. Und damit wird Sem schon ein Bild hin auf wen? Auf Jesus Christus. Ach, herrlich, wie jetzt dieser Stammbaum sich plötzlich öffnet. Und jetzt passiert was ganz Interessantes. Wie ist denn der Name Gottes? Yahweh. Wenn wir ins Hebräische gehen, im Römischen kennen wir das ja, im Lateinischen kennen wir das, dass manche Buchstaben auch eine Zahlenbedeutung haben. Ne? Im Griechischen und im Hebräischen hatten alle Buchstaben eine Zahlenbedeutung. Die haben keine eigenen Zahlen gehabt, sondern man hat das über Buchstaben ausgedrückt. Wenn wir den Namen Yahweh schreiben im Hebräischen, die Zahlenfolge, ne, der Zahlenwert ist 10, 5, 6, 5. Macht wie viel in Summe? 26. Und jetzt bitte ich euch doch, schaut mal in den Stammbaum Sems hinein, in Kapitel 10, Vers 22, da werden verschiedene Nachkommen Sems aufgezählt. Wie viele werden das wohl sein? Natürlich 26, weil aus Sem der kommt, der den Namen trägt. Verstehen ihr das doch herrlich, wie die Bibel da immer wieder zusammengreift. Ja? Also Sem, der Name. Und aus diesem Namen wird eines Tages der Name kommen, unter dem, durch den gerettet werden sollen alle Menschen, die was tun? Die an ihn glauben. Aber es gibt auch nur diese eine Rettung, Jesus Christus. Ohne Jesus Christus geht ein Mensch verloren. Ja, es gibt ein Lied, das sich gerade in unseren Gemeinden verbreitet, das man gerne singt. Und da heißt es sehr schön im Refrain: Als du auf Golgatha starbst, wurde ich erlöst. Ist das richtig? Nein, das ist nicht richtig. Das ist eine Katastrophe, das Lied. Ich bin nicht erlöst worden, als Jesus auf Golgatha starb. Das hat Karl Barth erzählt, oder? Der hat erzählt, wenn man ihn gefragt hat, wann wurdest du gerettet, dann hat er in einem Interview, das war 1927, gesagt, vor 1927 Jahren auf Golgatha. Nein, da bin ich nicht errettet worden. Da hat Jesus für mich die Strafe getragen, aber ich wurde nicht erlöst auf Golgatha. Wann werde ich erlöst? Wenn ich das im Glauben annehme. Na, das ist evangelische Theologie in der Landeskirche, ganz stark verbreitet. Dass in Jesus die Erlösung geschehen ist, nur die Menschen, die wissen es noch nicht. Ich muss ihnen nur sagen, was eigentlich Sache ist. Ich muss dem Alvin nur noch erzählen, du bist ja ein Erlöster. Aber erlöst sind wir alle. Nein, das sind wir nicht. Das ist eine Lüge. Das ist eine Katastrophe in diesem Lied. Ich wurde nicht erlöst, als Jesus am Kreuz starb. Ich wurde erlöst, als ich das, was Jesus am Kreuz für mich getan hat, angenommen habe im Glauben. Da wurde ich erlöst. Das ist der Punkt. Sem, der Name, aus dem der Name kommt, durch den erlöst werden alle, die an ihn glauben. Das ist ein Punkt. Herrlich. Aber jetzt geht's weiter. Sem, da kommt nicht nur dieser eine Name her, sondern wer kommt in dieser Zehnerfolge als Abschluss Sems raus, mit dem Gott dann diesen Neubeginn macht? Wer ist das? Wie heißt dieser Mann? Laut? Abraham. Ne? Also da noch Abraham, später dann Abraham, wenn Gott ihm den neuen Namen gibt. Und jetzt ist es auch da wieder interessant. Was sagt Gott über den Namen Abrahams? Kapitel 12, Vers 3. Kapitel 12, Vers 2, Entschuldigung. Ja, aber da steht mehr. Und ich will deinen Namen groß machen. Verstehen wir? Und das ist wieder ein Wortspiel, oder? Sem steht am Anfang dieser Linie und der hinten rauskommt, über den heißt es, und deinen Namen will ich groß machen, das ist wieder Sem, da steht im Hebräischen wieder Sem. Deinen Sem, ne, werde ich groß machen. Und nochmal ein paar Generationen später kommt der Name, durch den alle gerettet werden. Herrlich. Also, wir sehen, da gibt es einige schöne Dinge, man könnte noch manches andere an diesen Stammbäumen erkennen. Man würde zum Beispiel erkennen, ganz schnell, wenn man sich den Stammbaum und auch die Zahlen mal anschaut, dass weder Sem noch Abraham, die dann in diese Heilslinie hineinkommen, die Erstgeborenen waren. Abraham war nicht der Erstgeborene. Wer war der Erstgeborene von seinem Vater? Der steht da drin, der Abraham, gell, als erster angeführt. Warum wird der Abraham als erster angeführt? Ja, weil er der ist, den Gott sich dann aussucht. Sehr gut. Aber er war nicht der physisch Erstgeborene. Das war der Haran wahrscheinlich. Das sieht man nachher an dem Alter, denn der Bruder des Abraham heiratet wen? Die Tochter seines Bruders. Na, da müssen die schon ein Alter gehabt haben, wo das wenigstens einigermaßen zusammenpasst, oder? Also, und das ist ganz interessant. Wir können jetzt nämlich genau studieren anhand des Todesalters Taras und des Alters Abrams, als er aus Haran auszieht, dass der Abram nicht geboren wurde, als Tara 70 war, sondern als Tara schon 130 Jahre alt war. Ja? Auch das kann man genau nachvollziehen. Und dasselbe sehen wir bei Sem. Auch bei Sem kann man das anhand der Zeitangaben genau erkennen. Sem war nicht der Erstgeborene, aber er kommt in die Heilslinie hinein. Warum? Das ist Gottes freie Erwählung. Und das ist ein großer Punkt, oder? Gottes freie Erwählung ist nicht eine freie Erwählung zum Heil für den einen und zum Unheil für den anderen, sondern es ist eine Erwählung hinein in einen Heilsplan. Damit hat er aber den anderen nicht vom Heil ausgestoßen. Aber in diesen Heilsplan hinein hat Gott sich den Sem in freien Stücken erwählt. Dafür konnte der Sem nichts. Der Abraham konnte nichts dafür, dass Gott ihn für seinen Heilsplan auserwählt hat. Der Jakob und der Esau, wenn wir denken, die konnten nichts dafür, oder? Dass der eine von Gott in den Heilsplan erwählt wird und der andere nicht. Aber wofür konnte jeder von den beiden etwas? Für die entscheidende Frage, wo verbringe ich meine Ewigkeit? Man ist manchmal versucht, dieses Thema zu überstrapazieren und dann wird aus der Fragestellung, ob ich gerettet werde oder nicht, die Fragestellung, bin ich erwählt oder nicht? Und wenn du nicht erwählt bist, kannst du nicht gerettet werden. Das ist eine falsche Auslegung und eine sehr fatale Auslegung dessen, was die Bibel tatsächlich an den entsprechenden Stellen sagt. Wir sehen hier die freie Gnadenwahl Gottes hinein in seinen Heilsplan. Und es ist Gottes freie Wahl, was er mit dem Timo und der Katja in ihrem Leben anfangen will. Das ist Gottes freie Wahl, oder? Da könnt ihr nichts dafür, oder? Gott hat es entschieden, was er mit euch machen will. Aber ob Timo und die Katja gerettet werden, da ist eure Entscheidung mit dabei. So ist es. Also, ne, ganz wunderbar, wie wir das hier sehen. Aber jetzt gehen wir weiter. Wir wollen uns nicht zu lang mit dem Stammbaum aufhalten, sondern wir wollen auf das Ende dieses Stammbaums blicken. Wir haben ja gesehen, diese 10 Toledots, bitte genau genommen kommt das Wort Toledot im Genesis 13 Mal vor. Wenn man dann die Stellen studiert, dann merkt man, zweimal ist es nur eine Wiederholung derselben Toledot, die vorher war, und einmal ist es komplett ohne Bezug zu einer Geschichte. Das heißt, diese 10 Geschichten, die Gott erzählt über die Geschlechterfolgen und die Gründung der Erde hin dahin, dass er die Welt ins Leben gerufen hat. Und damit wird auch deutlich, was muss die letzte Toledot im ersten Buch Mose sein, die letzte Generationenfolge, die von Bedeutung erstmal war, um den Startschuss zu liefern. Das ist die Geschichte von wem? Dies ist die Geschichte von 1. Mose 37, Vers 2, Jakob. Da enden nämlich die Erzväter. Und damit hat dieses Werk Gottes seinen Lauf genommen. Aber jetzt gehen wir hinein. Gott hat also einen Mann ausgesucht, mit dem er jetzt dieses Rettungswerk beginnen will, nämlich den Abraham. Damit beginnt das Ganze. Aber das hat ein Problem mit sich gebracht, wenn wir mal aufschlagen wollen, Josua 24, dann werden wir gleich etwas ganz Spannendes über den Abraham erfahren. Josua 24, Vers 2, darf gerne mal jemand vorlesen. Jawohl. Was war der Vater Abrahams und die Väter Israels und damit auch Abraham selber, was waren die? Gibt es noch mehr Stellen darüber? Was waren die? Die haben andere Götter angebetet. Versteht, der Abraham war eben nicht an diesem Punkt, an dem wir ihn kennenlernen, der Mann, der im Glauben an Jesus Christus stand oder an den lebendigen Gott, sondern Abraham war ganz einfach was? Ein Götzendiener. Das ist die Realität. Und kommt man schon kurz ins Grübeln, oder? Gott beruft sich hier was? Einen Sünder. Danke, Markus. Verstehen wir? Und das ist ein großer Trost. Wieso? Wir sind alle Sünder, oder? Und das ist herrlich, oder? Dass Jesus Sünder ruft in seine Nachfolge. Und jetzt gehen wir durch das Leben Jesu und erleben das immer wieder. Oder da ist ein Matthäus Levi, der am Zollhaus sitzt und den Jesus ruft. Da ist ein Zachäus, der Zöllner, den Jesus ruft. Und so könnte man durch jeden Einzelnen sein Leben hindurchgehen und sieht, das sind alle Sünder gewesen, die Jesus gerufen hat. Die sind nicht gerufen worden, weil sie besser waren als andere, sondern Jesus ruft und die Frage ist, was tue ich mit diesem Ruf? Und auch beim Abraham war es nicht anders. Abraham war ein Götzendiener. Und das ist tatsächlich interessant, wenn wir an dieser Stelle mal kurz stehen bleiben und uns ein bisschen Gedanken machen über diesen Götzen, den Abraham verehrt hat. Na? Aus welcher Stadt kam Abraham denn? Ur in Chaldea. Weiß jemand, was Ur bedeutet? Dann wissen wir nämlich schon etwas über den Götzen, der angebetet wurde. Der bedeutet so viel wie Mondstadt. Das heißt, Ur in Chaldea war damals eine der erfolgreichsten Städte überhaupt. Das war eine ganz erfolgreiche Handelsstadt mit Zugang zum Meer. Und in dieser Stadt Ur aber war nicht nur der Handel erfolgreich, sondern sie war das Zentrum sogar des Götzendienstes für den sogenannten Mondgott Nanna. So hieß dieser Mondgott. Und dieser Name Nanna, dieses Mondgottes, wenn wir den übersetzen, der bedeutet so viel wie Leuchte. Der Mond ja nachts leuchtet, oder? Und auf einmal merke ich schon etwas, zu wem tritt damit dieser Mondgott plötzlich in Konkurrenz? Zum wahren Licht, oder? Was sagt der Herr Jesus in Johannes 8, Vers 12 über sich? Ich bin das Licht der Welt. Und was passiert, wenn ich Jesus nicht nachfolge? Was passiert mit mir? Wo bin ich dann? In der Dunkelheit. Wenn Jesus das Licht der Welt ist, dann bleibe ich in der Dunkelheit, wenn ich ihm nicht nachfolge. Auch wenn der Mondgott hier, Nanna, die Leuchte bedeutet. Na, und dann merke ich schon etwas. Wer steckt denn da dahinter, hinter diesem Konzept? Nanna, die Leuchte, der Mondgott. Wer ist der Urheber dahinter? Jawohl, das ist Luzifer. Ne? Das ist der Satan, oder? Der Satan, der immer die göttlichen Dinge versucht zu kopieren. Aber was ist eine Kopie immer im Vergleich zum Original? Die ist schlechter und in dem Fall völlig schlecht. Ne? Verstehen wir, weil sie wegführt von dem wahren Licht hinein in die Dunkelheit. Und das ist übrigens eine Dramatik, aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, das ist das Problem aller Religionen dieser Welt. Wer steht hinter den Religionen dieser Welt? Was sagt die Bibel? Alle Götter dieser Welt sind Götzen, sind Nichtse, ganz genau. Und dann macht Paulus den nächsten Schritt und sagt, wer die Götzen anbetet, der betet wen an? Die Dämonen. Das müssen wir wissen. In allen Religionen dieser Welt ist am Ende des Tages, egal wie fromm und ehrlich die Leute es meinen, es ist Götzendienst und damit Verehrung der Dämonen. Das ist dramatisch. Auch wenn die Gottheit sich Nanna nennt, Leuchte. Und wenn wir jetzt durch einmal die Geschichte gehen und uns diesen Mondgott Nanna etwas näher anschauen würden, dann sehen wir, wie gerade dieser Mondgott Nanna, und wir werden gleich sehen, warum, immer mehr dieser Züge gerade kopiert, die eigentlich auf den lebendigen Gott zutreffen und Gott genau im Leben des Abraham jetzt diese Bilder Stück für Stück richtig stellt. Na, zum Beispiel war Nanna der Gott, der sich Ur als seinen Sitz erwählt hat, diese Stadt. Und dann heißt es im Hebräerbrief, dass Abraham eine ganz andere Stadt vor Augen hatte. Nämlich deren Baumeister wer ist? Der lebendige Gott. Na, eine Stadt in der Ewigkeit. Verstehen wir, gell? Das ist genau das Gegenstück. Oder Nanna wird als Herr des Schicksals bezeichnet. Und dann schauen wir beispielsweise in 1. Mose 19, als Gott Sodom und Gomorra vernichtet. Und was wird deutlich? Wer ist Herr des Schicksals? Der lebendige Gott, oder? Und eben nicht Nanna. Oder wir gehen hinein und sehen, Nanna wurde bezeichnet, das war sein Kerntitel, als der Gott, der Menschen und Vieh zahlreich macht. Der Menschen und Vieh zahlreich macht. Und was erleben wir? Was muss Abraham lernen? Von wem kommt Frucht? Vom lebendigen Gott. Oder? Wir erleben Nanna als den Gott, der sich als die Herrlichkeit des Himmels bezeichnet. Und dann zitiert Stephanus den Abraham und sagt, dass ihn der Herr der Herrlichkeit gerufen hat. Oder? Das hat Abraham lernen müssen. Nicht Nanna ist der Herr der Herrlichkeit, sondern der lebendige Gott ist Herr der Herrlichkeit. Oder wir gehen hinein beispielsweise. Nanna wird bezeichnet als der Allherr, der über allem thront, der alles ist. Und was lernt Abraham 1. Mose 17, als er ganz am Boden ist? Stellt Gott sich ihm vor, ich bin El Shaddai. Und El Shaddai bedeutet der Allmächtige und Allgenügende. Habe ich Jesus Christus, habe ich diesen Gott in meinem Leben, dann reicht das aus. Mehr brauche ich nicht. Er ist allgenügend und allmächtig. Ist das nicht herrlich? Das sind genau die Dinge, die Abraham in seinem Leben nun auch lernen darf. Und damit setzt Gott einen Unterschied. Wo wurde denn dieser Mondgott verehrt? Wie hat man das gemacht in der damaligen Zeit? Was haben die Leute gebaut? Jawohl, ein Tempel. Und wie sahen diese Tempel der damaligen Zeit aus? Und Ur in Chaldea ist berühmt für seinen Tempel, war ja das Zentrum dieses Mondgötzendienstes, ne, oder Götzendienstes. Na, wie schauten diese Tempel aus? Jawohl, das war ein Zikkurat, oder? Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, ein Zikkurat, das ist wie eine pyramidenförmiger Stufenturm, oder? Der von unten nach oben mit jeder Stufe etwas enger wird. Gell? Und dieses Zikkurat von Ur in Chaldea, das hat man dann auch bei Ausgrabungen zum Teil gefunden und rekonstruiert, das ist eins der ganz berühmten Zikkurate. Wo gab es übrigens wohl auch so ein Zikkurat? Der Waldemar hat darüber gepredigt. In Babel, der Turm, das war ein Zikkurat. Ja. Und warum haben die Leute dieses Zikkurat gebaut?
Warum diese Stufen nach oben? Damit sie zu Gott kommen. Das heißt, was haben die Menschen gespürt? Ja, dass sie Gott brauchen, sehr gut. Was haben sie noch gespürt, oder? Da ging es darum, in dem Oberstübchen sozusagen, da war dann eine Kammer und in dieser Kammer sollte es zu einer Vereinigung mit der jeweiligen Gottheit kommen, oder? Das heißt, was hat der Mensch gespürt? Wir Menschen sind getrennt von Gott. Warum? Das haben die Menschen gespürt, wir sind getrennt von Gott und das spüren die Menschen in jeder Religion dieser Welt. Wir sind getrennt von Gott und jetzt bauen die Stufen, ein Stufensystem, oder? Das heißt, ich versuche aus eigener Kraft wieder diese Verbindung mit dem lebendigen Gott herzustellen. Das ist das Wesen aller Religionen und jetzt gehen wir nochmal in die Geschichte der Bibel zurück. Wo hat denn alle Religionen ihren Ursprungspunkt? Genau hier zwischen Ur und Babel im Zweistromland. Na, wenn wir in die katholische Kirche schauen und die Rituale der katholischen Kirche betrachten, dann erkennen wir an vielen Stellen extreme Parallelen mit dem babylonischen Götzendienst. Na, bis hin zur Mitra, oder? Na, zu diesem schönen Hut. Was symbolisiert der? Habt ihr noch nie drüber nachgedacht? Stellt euch den mal querliegend vor im Wasser. Ein Fisch. Das ist ein Fischmaul. Dieser Hut ist ein Fischmaul. Kommt aus dem babylonischen Götzendienst heraus. Die Priester trugen genau denselben Hut. Ja, gibt so ganz viele Zusammenhänge. Also das ist unheimlich spannend. Und wir sehen in den Religionen dieser Welt immer genau diesen Punkt. Wir sehen auf der einen Seite die Erkenntnis, jawohl, wir sind getrennt von Gott. Und jetzt diesen Versuch des Menschen, den Verzweifelten, durch eigene Taten, sei es der Bau dieses Zikkurats, wo ich diese Verbindung mit Gott wiederherstellen will, sind es irgendwelche Rituale, irgendwelche Dinge, die ich einhalten muss, diese Verbindung mit Gott wiederherzustellen. Aber funktioniert das? Funktioniert das? Nein, es geht am Ende immer schief. Und überlegen wir mal auch, wie furchtbar das ist. Versteht, was für ein Druck entsteht, ganze Zeit. Du musst leisten. Hast du genug gemacht? Hast du alle Rituale heute eingehalten? Reicht das, was du tust? Die Petra schüttelt schon den Kopf neben dir. Ne? Also, ne? Ist immer ganz schlimm, wenn dann die Frau daneben sitzt. Sie weiß nämlich ganz genau, dass es nicht passt, ne? Dass es nicht reicht. Oder die Kinder. Ne? Also, und wir merken, wenn ich nicht einen habe, der diesen Mangel ausfüllt in meinem Leben, der mit der Schuld und Sünde, mit dem Versagen und dem Mangel meines Lebens fertig wird, dann würde ich nie wieder in diese Gemeinschaft mit Gott zurückkommen. Und dieser eine ist niemand anderes als der Name Jesus Christus. Das ist herrlich. Aber jetzt wird es ganz spannend. Wir haben ja gesehen, Nana war der Mondgott. Abraham und seine Familie waren Anbeter dieses Mondgottes. Wann kann man denn so einen Mondgott wahrscheinlich am besten verehren? Bei Vollmond, in der Nacht. Na, was ist es da außenrum? Dunkel. Und da merke ich schon etwas. Menschen, die Götzen nachfolgen, und ganz besonders in diesem Götzendienst, die waren hineingestellt in die Dunkelheit. Das ist der Punkt. Und das ist genau das, was erlebt. Der Mensch in den Religionen dieser Welt, es ist wie in einem furchtbaren Nebel. Ich erinnere mich noch dran. Ich bin nach Brüssel geflogen und als die Maschine am Rollfeld aufsetzte, hatten wir einen extremen Nebel. Und ich hatte einen schönen Fensterplatz, aber bei so viel Nebel hilft er dir auch nichts, oder? Ja? Und dann erinnere ich mich noch, wie ich aus dem Fenster geschaut habe und es war nur Nebel. Und man wundert sich, wie das Flugzeug überhaupt, also runter kommt es ja immer, aber dass es heil runterkommt durch den Nebel, ne? Runter kommt es immer. Und ich erinnere mich, wie ich aus dem Fenster schaute und auf einen Schlag war die Landebahn da und es machte Wumms und wir saßen auf der Landebahn. Die konnte man gar nicht sehen. Wie konnte der Pilot die Maschine landen, trotz dieses Nebels? Ja, der Autopilot verwendet er nicht mehr bei der Landung, ne? Wird gefährlich. Aber ja, die haben Funkverbindung mit wem? Mit dem Tower, mit dem Flughafen. Und woher wissen die, wo die hin müssen? Navi, genau. Also gibt es verschiedene Verbindungen, aber auf alle Fälle, woher kriegen Sie denn die Information? Ja, genau, aber die hast du nicht gesehen bei dem Nebel. Da hast du keine Lichter mehr gesehen. Bitte? Vom Fluglotsen, oder? Seht ihr? Aber woher kommen die? Die kommen von der Bodenstation, vom Ziel. Und so ist es mit unserem Leben auch, verstehen wir? Das ist es. Diese Funksignale brechen in diese Nebelwand hinein und der Pilot weiß, wohin er muss. Der Mensch in den Religionen dieser Welt ist wie in einer Nebelwand, der stochert irgendwo rum. Das wäre wie wenn der Pilot sagt, ihr im Tower, ihr nervt mich dermaßen, ich schalte euch einfach ab. Und dann probiert er das Ding runterzubringen. Und was gibt es am Schluss? Ja, eine Bruchlandung. Ne? Verstehen wir? Und so ist es im Leben vieler Menschen. Die versuchen, diese Nebelwand selbst irgendwie aufzulösen, da durchzukommen. Und am Ende gibt es eine katastrophale Bruchlandung. Aber wenn ich vertraue auf das, Der lebendige Gott hat förmlich diese Nebelwand aufgerissen. Und jetzt kann ich hindurchschauen. Da gibt es ein sehr schönes Video von diesem, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, die Russen haben es ja zerstört beim Angriff auf die Ukraine, dieses große Frachtflugzeug. Als das in Leipzig gelandet ist, war auch Nebel. Und dann fliegt dieses Flugzeug durch die Nebelwand hindurch. Und was passiert mit dem Nebel hinter dem Flugzeug? Durch die Luftverwirbelungen, durch dieses Riesenflugzeug entstehen. Es hat eine Schneise durch den Nebel gerissen. Und danach konnte man alles ganz klar sehen. Und so haben wir einen Gott, förmlich durch diese Nebelwand hindurchgedrungen in seinem Sohn Jesus Christus und hat einen Weg aufgetan, wo wir sehen können. Und jetzt weiß ich, wohin die Richtung geht. Aber der Mensch in den Religionen ist ein Mensch in Dunkelheit und Finsternis. Auch wenn sein Gott Nana heißt. Ne? Es bleibt dabei. Dieser Götzendienst fand in der Nacht statt. Interessant ist an dieser Stelle, und deswegen habe ich das auch erzählt, dieser Kult um Nana, um den Mondgott, ist gar nicht verschwunden. Wo lebte der denn weiter? Du bist noch eine Stufe weiter. Ne? Wenn wir hineingehen in das Buch der Richter, dann lesen wir eine ganz interessante Stelle, Richter 8, Vers 26, als der Gideon die Midianiter vernichtet hat, da hatten die unter anderem ganz viele, und die waren oft aus Edelmetallen, aus Gold oder Silber gefertigt, Halbmonde dabei. Die waren weiterhin Verehrer dieses Mondgottes, oder? Und in dem Gebiet der Midianiter, das ist das Ursprungsgebiet von wem gewesen? Vom Islam. Und das ist ganz interessant, wenn wir in den Islam hineingehen. Na, der Mohammed bezeichnet sich, Abraham hat sich von den Götzenkulturen abgewandt. Aber sein Sohn, der Ismael, hat es nicht getan. Und Mohammed ist was? Als was bezeichnet er sich? Als ein Nachkomme Ismaels, oder? Und jetzt gehen wir hinein in den Islam. Was ist das Symbol für den Islam? Das ist der Halbmond, oder? Und das ist ganz interessant, im Islam ist der Mond Ausdruck der Weisheit und der Allmacht Gottes. Ja? Und auch viele religiöse Feste sind am Mond orientiert. Wenn wir den Ramadan als Beispiel hernehmen, dann beginnt der ab dem Moment, wo diese Halbmondsichel sichtbar wird und endet wieder mit dem Sichtbarwerden der letzten Halbmondsichel dieses Mondzeitraumes, den sie bestimmt haben. Und auch wenn viele Moslems das heute ablehnen, gibt es dann doch also einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dieser Mondgott-Religion des Alten Testamentes und dem Islam der heutigen Zeit. Und damit wird schon deutlich auch wieder diese Gegnerschaft hin zu dem, der wirklich das Licht ist. Aber nun wollen wir noch kurz hineinschauen, ein paar Minuten in die Berufung Abrahams. Und dann machen wir Schluss. Wir haben jetzt also diesen Götzendienst gesehen, in dem Abraham und seine Familie gefangen war. Und wir haben ein paar dieser Titel uns vor Augen gehalten. Was war der Haupttitel Nannas, dieses Mondgottes? Der, der was vermehrt? Der Mensch und Vieh vermehrt. Das war der Haupttitel dieses Gottes. Und jetzt gehen wir hinein in diese Geschichte Abrahams und dann lesen wir im Vers 28, als Tara, der Vater Abrahams, Nahors und Harans, der bekommt drei Söhne. Und dann heißt es im Vers 28 was? Zu Lebzeiten seines Vaters, wörtlich heißt es, vor dem Angesicht seines Vaters im Land seiner Geburt. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, was ist das Schlimmste, was es für Eltern gibt? Das eigene Kind sterben zu sehen. Das ist das Schlimmste, was es für Eltern gibt. Das eigene Kind sterben zu sehen. Und genau das passiert. Der Haran stirbt vor den Augen seines Vaters, Tara. Das war eine große Not. Das ist menschlich eine ganz, ganz tiefe Not. Aber jetzt kommt an der Stelle ja auch eine geistliche Komponente dazu. Als was war Nana bekannt? Als der Gott, der was vermehrt? Mensch und Vieh, der sie zahlreich macht. Und der Tara und seine Familie erleben genau das Gegenteil. Sie werden nicht zahlreicher, sondern weniger. Der eigene Sohn stirbt und es muss, wenn wir diese Altersstrukturen anschauen, sogar noch welcher gewesen sein? Der Erstgeborene. Und den erstgeborenen Sohn zu verlieren, das war gleichbedeutend mit dem Abschneiden meines Lebens nach meinem Tod. Aus dem Alten Testament heraus wird das deutlich, an die Stelle der Väter sollen ihre Söhne treten. Und der Vater lebte weiter in den Söhnen, speziell in dem einen, in dem erstgeborenen Sohn. Wenn Jesus Christus spricht, wer mich sieht, der sieht wen? Den Vater. Dann hat er damit deutlich gemacht, der Vater lebt im Sohn. Wenn der Pharao seine Erstgeburt verliert und alle Ägypter, dann war das wie ein Gericht über ihr Leben nach dem Tod. Ich verliere den, durch den ich hätte weiterleben sollen. Das ist katastrophal.
Und jetzt kann man sich vorstellen, was dieser Tod Harans über diese menschliche Tragödie hinaus geistlich bedeutet hat für diese Familie. Und jetzt kann man sich vorstellen, was in so einem Ort wie in Ur vielleicht dann auch passiert, dieses Zentrum des Götzendienstes. Herr Udo, hast du zu wenig Gebetsübungen gemacht, zu wenig oft darauf geklettert, zu wenig Opfer gebracht? Bist du vielleicht ein Betrüger innerlich? Der Mensch ist da ganz schnell, oder? Wenn ein Unglück im Leben eines Menschen geschieht, sind ja selbst wir Christen so oft, oder? Dann suchen wir sofort nach Erklärungen und die haben immer was mit Schuld zu tun. Das ist passiert, weil. Und manchmal gibt es eigene Schuld, die mit zum Unglück führt. Aber nicht immer, denken wir nur mal an den Hiob. Na, und wie seine Freunde gar nicht verstehen, um was es geht, weil sie kein Verständnis der Abläufe in der geistlichen Welt haben. Aber da stelle ich mir vor, was muss das für eine schwere Zeit gewesen sein? Und jetzt kam ja noch was dazu. Vers 29. Abraham und Nahor nahmen sich Frauen. Der Name der Frau Abrahams war Sarai. Und der Name der Frau Nahors Milka. Na, nicht wie die Tafel Schokolade, aber doch, der Name klingt gleich. Na, aber ganz spannend, das ist ja die Tochter Harans, die Milka. Das heißt, es war seine Nichte, die er geheiratet hat. Und aus dieser Linie kommt später wer? Wer kommt aus der Linie? Wer ist die Tochter oder die Nachfahrin von Milka und Nahor? Laut, ich habe es schon gehört. Die Rebekka. Der Lot ist auch da, der Lot ist der Nachfolger direkt von Haran. Na? Und die Rebekka ist die Tochter der Milka. Die kommt ja später auch wieder in die Familie zurück. Ja? Also, die nehmen also Frauen mit welcher Hoffnung? Dass Nana was schenken wird? Kinder. Und was passiert? Nichts. Na, nicht nur nichts, sondern die ist unfruchtbar. Sarai ist unfruchtbar. Ja, und jetzt kann man sich vorstellen, was muss das jetzt über diesen ganzen Not, die eh schon da ist, zusätzlich ausgelöst haben? Nana, der Gott, der doch Menschen und Vieh zahlreich macht, nimmt dem Tara seinen Sohn und der Schwiegertochter, verweigert er Nachkommen. Wie müssen sich Abraham und Sarai, wie müssen sich der Tara, wie müssen die sich gefühlt haben? Was wird in ihnen vor sich gegangen sein? Wie werden die darauf reagiert haben? Was habe ich getan? Was könnte vielleicht die erste Reaktion sein, menschlich? Aus so einer Religion heraus, wo ich eh immer versuche, durch Leistung zu Gott zu kommen. Was wäre die erste Reaktion eines Menschen? Mehr noch mehr Leistung. Noch mehr investieren, noch mehr machen, oder? Und was passiert? Nichts. Und da habe ich mich gefragt, wie viele Gebete mögen sie gefleht haben zu dem lebendigen Gott? Nein, nicht zu dem lebendigen, sondern zu Nana. Zu Nana, wie oft werden sie gefleht haben? Dass er doch endlich Kinder schenken möge. Und was kam? Nichts. Es ist übrigens interessant, wenn wir Unfruchtbarkeit im Alten Testament studieren, dann gibt es 5 Frauen, die mit Namen genannt werden, beziehungsweise die spezifisch angeführt werden, die keine Kinder bekommen konnten, weil sie unfruchtbar waren. Welche waren das? Also die Hanna, das ist die letzte. Die Rahel, wer noch? Die Sarah, wer noch? Die Frau vom? Richtig, sehr gut. An die habe ich gar nicht gedacht. Die Michael, da steht das Wort unfruchtbar nicht, aber das stimmt, die kriegt auch keine Kinder, genau. Sehr gut, da ist es ein Gericht Gottes, da haben wir nochmal, da haben wir sogar 6. Na? Sehr gut. Aber bei den anderen steht wirklich dieses Wort unfruchtbar dabei, deswegen habe ich gerade an diese 5 gedacht. Aber sehr gut, die Michael. Na, die. Wer war im Alten Testament? Ja, die Schunemitin, die dann auch 1 bekommt. Na? Kommt noch eine dazu. Und 5-mal wird das Wort unfruchtbar benutzt. Sarai, Rebekka, Rahel. Das ist interessant, oder? Von jedem Erzvater die Frau. Weil jeder Erzvater damit was lernen musste? Zu vertrauen, oder? Und zu glauben, dass was passiert. Was macht denn der Isaak zum Beispiel, als seine Frau kein Kind bekommt? Was heißt das? Und er betet für sie zu Gott. Wie lang? 20 Jahre. 20 Jahre betet er zu Gott für seine Frau, bis sie endlich ein Kind bekommt. Also, wir haben gesehen, es gibt noch mehr wie die 5, die ich jetzt genannt hatte. Sarai, Rebekka, Rahel. Dann steht bei der Frau Manoachs, das ist die Mutter des Simson, oder? Steht dabei, dass sie unfruchtbar war. Und bei der Hanna. Und dann kommen noch die anderen dazu, ne? die auch keine Kinder bekamen, wo aber ein anderes Wort dann steht. Was lernen diese Leute? Nicht Nana gibt Kinder, sondern dass es ein Ausdruck des lebendigen Gottes ist, meinem Leben Frucht zu schenken. Seht ihr, und das ist genauso auch in unserem Leben. Unser Leben ist so tot durch die Sünde. dass mein Leben keine Frucht hervorbringen kann für die Ewigkeit. Nichts, was bleibt für die Ewigkeit, so wie die kein Kind aus eigener Kraft hervorbringen konnten. Sondern dass Frucht entsteht, war bei diesen Frauen etwas, wo sie lernen mussten, sich an den lebendigen Gott zu hängen. Und der lebendige Gott schenkt in seiner Kraft Leben. Und genauso ist auch in unserem Leben. Gott ruft uns aus dem Tod der Sünde in ein neues Leben. Und er ist es, der nun auch in diesem Leben Frucht bringt für die Ewigkeit. Frucht, die Bestand hat. Herrlich. Und so merken wir schon, Sarai war unfruchtbar, Rebekka war unfruchtbar, Rahel war unfruchtbar. Was war also das große Thema im Leben dieser drei Frauen und ihrer Männer? Nach was haben sich diese drei Frauen und ihre drei Männer gesehnt? Nach Kindern, speziell nach was? Speziell nach was? Nach einem Sohn, das heißt, das große Leben dieser drei Männer war, das große Thema in ihrem Leben war, der Sohn. Verstehen wir? Und jetzt frage ich mich, ist das große Thema meines Lebens auch der Sohn? Was will denn Jesus in meinem Leben? Er will zum Vorschein kommen. Kann man Jesus sehen in meinem Leben? Das ist das Thema meines Lebens. Geht der Sohn hervor aus meinem Leben? Wird Jesus sichtbar in meinem Leben? Und da merke ich auf einmal, da kann ich mich anstrengen, so viel ich will. Ich schaffe das nicht. Da kann ich mich nur an Jesus hängen, dass er mein Leben Stück für Stück verändert, damit der Sohn sichtbar wird. Ist der Sohn das große Thema meines Lebens? Abraham, Isaak, Jakob, die drei Erzväter, das war das Thema ihres Lebens. Der Sohn. Ist der Sohn Jesus Christus auch mein Leben, mein Thema? Was sagt Paulus? Jesus ist mein Leben. Bei Paulus war es, das war das große Thema seines Lebens, war Jesus Christus. Es ist auch meins. Seht ihr? Und jetzt merken wir auf einmal diesen Dunstkreis, diese furchtbare Zeit, diese Not, die sich da auftut in dieser Familie. Und man kann sich vorstellen, wie der Druck auch von außen gewachsen ist. Der Sohn gestorben, die Frau unfruchtbar, keine Kinder, ihr müsst unter Nannas Zorn stehen, oder? Das liegt wie eine dunkle Wolke da drauf. Und egal wie sehr man sich müht, egal was man tut, von Nana gibt es keine Antwort, keine Rückmeldung, nichts. Egal wie verzweifelt sie vielleicht geschrien haben. Und jetzt muss man sich vorstellen, was passiert mitten hinein, in all diese Verzweiflung, in all diese Dunkelheit, was passiert? Was erlebt der Abraham ganz plötzlich? Gott spricht zu ihm, aber nicht Nana, sondern der lebendige Gott in Jesus Christus. Und da habe ich mir gedacht, was muss das für eine Stunde gewesen sein, in dieser völligen Dunkelheit, in dieser Verzweiflung stehen, als plötzlich der lebendige Gott in das Leben Abrahams hineinspricht. Wow, da zerreißt förmlich die ganze Dunkelheit und was kommt? Jetzt kommt Licht. Da ist eine Ruth und eine Naomi, wir werden das am Bibelschultag sehen, oder die zurückkehren von Moab in völliger Verzweiflung über all der Not, die geschehen ist. Und dann wird uns plötzlich der Boas in Kapitel 2, Vers 1, das erste Mal vor Augen gestellt, der Held, der Licht ins Dunkel bringt. Seht ihr, Jesus Christus tritt in diese Dunkelheit hinein. Und zwar durch was? Durch sein Wort. Und das ist in unserem Leben immer so. Wir werden hadern, wir werden kämpfen, wir werden schwere Stunden haben, auch wenn wir Jesus nachfolgen. Aber es bleibt dunkel in unserem Leben, wenn wir wem keinen Raum geben? Seinem Wort. Der Psalmist sagt mal wunderschön im Psalm 119, so dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Das ist der wahre Trost. Hier spricht der lebendige Gott hinein. Da ist ein Abraham völlig verzweifelt später in seinem Zelt, weil er noch keinen Sohn bekommt, oder? Und dann ruft Gott ihn raus aus dem Zelt und sagt, richte deinen Blick, wohin? Nach oben zu den Sternen. Das ist das, was Gott tut durch sein Wort. Da geht der Blick wieder nach oben. Da ist der Mann am Teich Bethesda, der völlig verzweifelt ist über seine Situation. Und plötzlich hört er eine Stimme hinein in seine Dunkelheit. Und als er aufschaut, wen sieht er? Jesus. Herrlich. Verstehen Sie, so geht es dem Abraham ja auch. Gott spricht hinein. Und was sagt er denn dem Abraham? Deswegen habe ich den Kapitel 12, den Anfang mitgelesen. Was sagt er zu ihm?
Mach ihn groß und zur Nation.
Jawohl, aber davor noch, was soll der Abraham tun? Geh aus deinem Land. Und da steht im Hebräischen eine Verdopplung. Dieses Gehen steht im Hebräischen zweimal. Leck, lecker. Geh, gehend. Was bedeutet das? Warum sagt Gott es doppelt? Was unterstreicht er damit? Das ist ganz wichtig. Es ist ganz wichtig, dass du jetzt gehst, Abraham. Und was macht der Abraham? Der Abraham geht eben nicht. Genau, das ist das Problem. Wir meinen immer, Abraham ging, aber Abraham ging eben nicht. Was macht Abraham? Der soll gehen, sagt er. Geh. Und ich will dich zu einer großen, geh aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und was macht der Abraham? Geht der Abraham? Der geht nicht. Wer geht? Was steht hier drin im Text? Der Vater geht. Das heißt, aber was hätte der Abraham eigentlich machen sollen? Gehen ohne den Vater und ohne den Cousin oder den Neffen. Und was machen sie? Sie gehen alle zusammen. Und das wird zu einem Problem. Gott wollte den Abraham herausführen aus all dem in ein neues Leben, oder? In ein neues Land. Und wo bleiben sie jetzt hängen? Bis wohin kommen sie denn? Kommen sie bis nach Kanaan? Was steht hier? Vers 30, 31. Bis Haran, das ist in der Südtürkei. Das ist nicht Kanaan. Die sind auf halbem Weg stehen geblieben. Warum kommen sie nur bis Haran? Überlegt nochmal, Haran, da war doch gerade schon mal was. Das ist die Trauer um den Sohn. Der Ort heißt genauso wie der Sohn. Und über diesen Ort kommt der Vater nicht hinaus. Und das gibt es in unserem Leben auch, verstehen wir, dass uns die Dinge der Vergangenheit förmlich festhalten. Und wir müssen lernen, das Alte hinter uns zu lassen. Denkt an unsere Zeit, also Freizeit über biblische Seelsorge. Ja, manches hinterlässt Spuren. Aber ich darf lernen, das bei Jesus abzugeben und loszulassen. Der Vater hat den Tod des Sohnes nicht verwunden. Und deswegen kommen sie auch nicht weiter, sondern der Vater bleibt in Haran stecken. Und wer bleibt mit ihm stecken? Abraham. Und wie ging es denn dem Abraham dabei? Was meint ihr, wie ging es dem Abraham? Der hatte von Gott einen Ruf, geh nach Kanaan. Also nicht nach, er wusste nicht mal nach Kanaan, aber geh, ich zeig dir wohin. Was macht das mit dem Abraham? Wenn wir einen Ruf Gottes haben und wir folgen ihm nur halb, was passiert in uns? Ich werde unzufrieden. Was bin ich noch? Ich bin zerrissen. Was bin ich noch? Denkt mal an einen Bileam. Der hat ein klares Wort Gottes und handelt die ganze Zeit dagegen. Was wird der auf einmal? Richtig? Aggressiv. Ja, auch sowas. Da ist man unruhig, zerrissen, aggressiv, was auch immer. Ne? Aber das bewegt mich innerlich. Der Abraham kam mit Sicherheit nicht zur Ruhe. Der wusste, es ist nicht richtig. Seht ihr? Und das hat ein Zweifaches. Auf der einen Seite ist es wichtig, wenn Gott mich ruft, wie oft sind familiäre Bindungen der Punkt, dass ein Mensch nicht geht. Und wir wissen doch gar nicht, was familiäre Bindungen bedeuten. Wenn man Zeugnisse liest aus der islamischen Welt, ich hatte jetzt erst wieder mit einem ehemaligen Muslim geredet, der kann nicht mehr nach Hause zurück. Da gibt es keine Möglichkeit mehr. Der kommt aus Afghanistan, der hat sich bekehrt. Wenn der zu Hause wäre, was würde passieren? Seine Brüder haben ihm das angedroht. Die töten ihn. Verstehen wir? Das ist dramatisch. Aber wie oft halten uns diese familiären, diese emotionalen Dinge davon zurück, Jesus mit Konsequenz nachzufolgen? Und das dürfen wir nicht machen. Innerlich passiert nämlich Folgendes: Wenn Gott uns einen Ruf erteilt hat, dann komme ich nicht zur Ruhe. Da werde ich innerlich krank, da werde ich zerrissen drüber. Und jetzt ist es ganz interessant: Weiß jemand, was Haran bedeutet? Haran bedeutet übersetzt Weg. Na, und wenn jemand am Weg stehen bleibt, da komme ich nie zur Ruhe, da ist immer Verkehr, da geht es immer rechts, links. Und so war das mit dem Abraham in Haran. Da kam er nicht zur Ruhe. Und das Problem war der Tarach auf der einen Seite. Und Tarach, sein Vater, der Name bedeutet übersetzt Zauderer. Das war einer, der nicht so ganze Sache macht. Und was bin ich in meinem Leben? Bin ich auch so ein Zauderer, der nicht ganze Sache macht mit Jesus? Oder bin ich bereit, dem Ruf Jesu mit ganzer Konsequenz zu folgen? An jeder Stelle meines Lebens. Das ist eine Herausforderung, auch für uns heute. Aber wenn Gott mich ruft, dann sollte ich gehen. Und jetzt passiert etwas Schönes. Hat Gott über diesen Zögern Abrahams den Abraham verworfen? Nein. Der Vater stirbt und der Abraham erinnert sich. Kapitel 12, Vers 1 ist geschehen schon in Ur dieser Ruf. Und jetzt zieht er endlich los. Er macht aber wieder eine ganze Sache. Wen nimmt er immer noch mit? Den Lot. Und auch das hat Gott gesagt, sollst du nicht tun. Der Lot bereitet dem Abraham später noch viel Not. Wenn wir weiterschauen, ist das, was wir erleben. Aber das Schöne ist, so wie Gott dem Abraham hilft, das mit dem Vater zu überwinden, so hilft ihm auch, das mit dem Lot zu überwinden. Durch viel Not hindurch, oder? Kommt es am Ende zu dieser Trennung und endlich erlebt der Abraham diese Tiefe der Beziehung, die Gott ihm schenken will. Nachdem er sich vom Lot trennt, kann man es sehr schön sehen. Und genau das werden wir auch erleben. Dort, wo wir Gott völlig gehorsam sind. Und das Schöne ist, Gott kommt mit einem Abraham ans Ziel. Und er kommt das auch mit uns. Und da gibt es vielleicht Dinge in meinem Leben, wo ich merke, die blockieren mich in der Nachfolge. Die halten mich auf. Da hat Jesus mich gerufen und ich gehe nicht mit letzter Konsequenz. Dann darf ich all das Jesus hinlegen. Und ich darf ihn auch bitten, Herr Jesus, hilf mir dabei, loszulassen, was mich hindert. Hilf mir dabei, deinem Ruf völlig zu folgen. Und das ist immer wieder neu eine Herausforderung. Als erstes dann, wenn Jesus wie bei Abraham uns das erste Mal ruft und es geht um die Frage, wo verbringe ich meine Ewigkeit? Da darf mich nichts zurückhalten. Und so ein halber Weg, der bringt nichts. Na, eine halbe Brücke ist am Ende ein ganzer Blödsinn. Oder? Und so ist auch, wenn ich nur eine halbe Nachfolge gehe, das ist am Ende eine ganze Katastrophe. Es ist wichtig, dass wir diesen Schritt gehen und dass wir ihn ganz gehen. Aber dann ist es immer wieder neu wichtig, dass wir den Mut haben, wenn Jesus uns ruft, mit ganzer Hingabe ihm zu folgen und loszulassen, was uns bisher gehalten hat. Da könnte man noch einiges drüber reden. Die Zeit will nicht, dass ich noch weiter rede. Ich höre auf. Aber ihr könnt über den Tod des Vaters mal nachdenken und die Tatsache, wie das den Abraham freigemacht hat. Da geht es bitte nicht um unsere leiblichen Väter, sondern da geht es um den alten Mensch, der in den Tod gegeben werden muss. Können wir drüber nachdenken, kann ich euch ermutigen. Aber lasst uns gehen, wenn Jesus uns ruft. Und das ist herrlich. Dieser Weg vom Abraham, von der Finsternis ins Licht, weil Jesus hineingerufen hat in sein Leben. Und auch wenn mit Zögern er diesem Ruf Gottes folgt. Und da kann ich uns alle nur immer wieder ermutigen, genau das zu tun. Ich möchte mit uns beten und damit schließen wir dann auch die 11 Kapitel des ersten Buch Moses. Herr Jesus, jetzt danken wir dir für dein wunderbares Wort und wir danken dir, wie du in Abrahams Not hineingesprochen hast und dass du auch in unsere Nöte des Lebens hineinsprichst, auch heute noch. Danke, wie du in seiner Finsternis Licht gemacht hast. Und danke, dass du auch in unsere Finsternis und Dunkelheit hinein Licht gebracht hast und immer wieder bringst. Und hilf du uns doch jetzt auch, dir konsequent nachzufolgen. Nicht in Haran stehen zu bleiben auf halbem Weg, sondern loszulassen, was uns hindert und deinem Ruf Folge zu leisten. Das schenk du jedem Einzelnen von uns, Herr Jesus. Schenk's auch mir immer wieder neu. Herr Jesus, dass unser Leben dich ehrt und preist. Danke, Herr Jesus, dass du mit uns ans Ziel kommst. Auch durch die Wirren dieser Zeit. Gelobt seist du in Ewigkeit, großer König. Amen.